Es ist wie bei einem großen Puzzle, wo man viele, viele einzelne Steine hat. Ein paar hat man ganz schnell zusammen. Manche haben schon heraus, dass sie vielleicht am Rand anfangen, weil da weiß man zumindest, eine Seite muss außen sein. Und dann gibt es aber so viele Puzzlesteine, die man einfach nicht richtig zuordnen kann. Und heute ist als Predigttext so ein prophetisches Wort, das man vielleicht ganz schwer zuordnen kann oder vielleicht mehrere Aspekte hat. Es würde da passen, es würde da passen. Und dazu passt dann genau dieser eine Puzzlestein, den wir jetzt gerade gehört haben. Und so fügt sich alles wunderschön zusammen. Es ist der erste Advent. Die Einkaufsstraßen und die Einkaufstempel sind wunderschön geschmückt, aber niemand ist da. Die Weihnachtsmärkte und Punschstände wurden abgesagt. Was vom Advent, von der Vorbereitung auf Weihnachten bleibt, ist vielleicht der Duft von Kerzen, Keksen, von Tannenbäumen. Die Lichterketten an den Häusern zeigen uns, es ist Advent. Was brauchen wir denn, dass wir erkennen, dass Advent ist? Wodurch wird für uns Advent? Advent heißt Ankunft. Eigentlich heißt diese Zeit, die heute beginnt, Adventus Domini. Das ist lateinisch und heißt auf Deutsch Ankunft des Herrn. Und in der Umgangssprache hat sich über die Jahrhunderte wahrscheinlich aus dieser Ankunft des Herrn einfach die Ankunft herausgebildet. Aus Adventus Domini wurde Adventus. Man hat den Herrn entfernt aus dieser Zeit. Nicht nur sprachlich. Doch entfernt man den Herrn aus dieser Zeit des Wartens, was bleibt dann noch? Es bleibt ein leerer Platz. Und dieser leere Platz wurde ganz speziell im letzten Jahrhundert massiv mit anderen Dingen gefüllt. Und im Gedränge in dieser Zeit und im Kaufrausch, da ist einfach kein Platz mehr für den Herrn, den König, der kommen soll. Ja, und der Coronavirus hat die Welt ziemlich eingebremst zurzeit. Und viele Menschen haben dadurch auch den Blick verloren für eine positive Zukunft. Es macht sich Angst breit, es machen sich Sorgen breit. Sorgen um die Wirtschaft, Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um die Gesundheit, vielleicht auch um das Leben. Da gibt es Diskussionen in der Familie, was gut ist und was weniger gut ist, Diskussionen am Arbeitsplatz. Es scheint, dass die Probleme einfach so übermächtig sind und der Blick in die Zukunft wird massiv getrübt. Und wenn wir die Vorgeschichte zum Predigttext für den ersten Advent anschauen, dann scheint die Situation mit der aktuellen Situation gar nicht so weit auseinander. Da gibt es Ähnlichkeiten. Es war nur damals noch viel schlimmer. Da haben die Leute auch Angst um ihr Leben gehabt, Angst um die Zukunft, aber total berechtigt. Da ist Nebukadnezar vor den Toren gestanden und hat massive Angriffe gefahren und seit Jahren waren sie in Belagerung. Die Menschen haben sich auch damals wenig um Gott gekümmert. Sie haben ihr Leben gelebt. Da waren Lügen, da war Korruption und da war Ehebruch sogar unter den Priestern und Propheten an der Tagesordnung. Das war einfach fast normal. Wer die Macht und die Möglichkeit hatte, der wirtschaftete in die eigenen Taschen hinein. Und der Prophet Jeremia, der schien damals ein Einzelkämpfer zu sein. Mehr als 20 Jahre hat er gepredigt, hat er angeprangert, aber niemand hat auf ihn gehört. Er hat Missstände aufgezeigt. Und dafür musste er ganz viele Prügel einstecken. Er war nicht beliebt. Und jetzt kündigt er die Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar an und die Verschleppung vieler Menschen und den Tod des Königs. Und das ist das Gericht, das Gott nach langer Zeit des Mahnens, des Rufens nach Umkehr jetzt auch durchführt. Und es ist faszinierend für mich, dass Gott bei der Ankündigung seines Gerichtes nicht einfach einen Punkt macht, so ist es. Nein, er zeigt den Menschen, nicht die Krise ist das Ende, nicht die Katastrophe ist der Schlusspunkt, sondern Gottes Herrschaft, Gottes Gnade und Gottes Herrschaft. Und er gibt dem Jeremia dann einen Blick darauf, was nach der Krise kommt. Und damit er jenen, die ihm vertrauen, die Zuversicht gibt, Gott hat alles fest in seiner Hand. Gott hat einen wunderbaren Plan und diesen Plan, den zieht er auch durch. Und wenn wir jetzt den Predigttext aus Jeremia 23 anschauen, die Verse 5 bis 8. Denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Diesem König wird man den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und es wird auch der Tag kommen, spricht der Herr, da wird man beim Schwören nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der das Volk Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Stattdessen wird man sagen, so wahr der Herr lebt, der alle, die zum Volk Israel gehören, aus dem Land im Norden zurückbrachte und aus allen Ländern, in die er sie vertrieben hatte, damit sie wieder in ihrer Heimat leben. In diesem Text, da stecken drei ganz starke Ansagen drinnen. Das erste, ich habe es umgereiht, Israel soll in alle Länder zerstreut werden. Zweitens, Gott wird einen König einsetzen, der den Thron von König David einnehmen wird. Und drittens, Gott wird sein Volk wieder sammeln und dann so groß an Israel handeln, dass der Auszug aus Ägypten daran sogar klein erscheinen wird. Die Eroberung Jerusalems und die Verschleppung der Menschen, das wollten die wenigsten glauben damals. Schließlich gab es genug Stimmen und da gab es auch Propheten, die was anderes sagten. Und die sagten, es wird schon alles nicht so schlimm kommen. Und da gab es sogar Propheten, die sagten, alles wird gut, macht euch keine Sorgen. Dass nichts gut werden sollte für diese Generation damals, das mussten sie sehr bald erfahren. Auf die Erfüllung der nächsten Ansage, da warten wir teilweise noch. Gott wird einen König senden, der auf dem Thron Davids sein wird. Sein Name wird sein, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ja, nach der Erfahrung mit vielen Königen damals, da war der versprochene König eine große Hoffnung. Recht und Gerechtigkeit werden im Land herrschen. Das wünschen sich doch alle. Und wenn wir jetzt zu Sacharja blicken, den wir am Anfang dieses Gottesdienstes schon gehört haben, er kommt als Gerechter und als Retter. Und bevor er als Richter und König kommt, heißt das, dass er als Retter kommt. Und das ist das, was diese Puzzlesteine, die zueinander passen müssen, einfach ausmacht. Er kommt als Retter, bevor er dann als Richter kommt. Und wenn wir Advent jetzt hernehmen, worauf warten wir im Advent? Wir sind so auf Weihnachten zugeschnitten, so auf das süße kleine Baby in der Krippe. Aber das ist Geschichte. Das ist eine wunderschöne Erinnerung, die damals auch nicht so wunderschön war, es war eine harte Zeit. Aber das ist Geschichte und ich glaube, wir sind dem zweiten Kommen, wenn er als Richter kommt, möglicherweise viel näher als das, was historisch belegt ist. Wir dürfen beide Dinge nicht aus dem Auge verlieren. Diese beiden Puzzlesteine, die einfach hier zusammenpassen. Und er kommt als Retter, damit alle, die sein Angebot annehmen, gerettet werden und Teil seines Reichs werden können, wenn er dann als Richter und als König kommt. Ja, nicht nur als Teil des Reiches, sondern sogar Teil der Familie dürfen alle jene werden, die an ihn glauben. Als Retter ist er schon gekommen und er hat alles getan, damit wir auch gerettet werden können. Als Jesus vor dem Passafest in Jerusalem einzog, so wie wir es gehört haben, da dachten viele, jetzt ist es soweit, jetzt kommt der versprochene König, so wie es Sacharja auch geschildert hat. Aber damals war eben nur der erste Puzzlestein dran. Er kommt als Helfer und als Retter. Und auf einer Eselin kommt er geritten. Was jetzt war, jetzt das schon der versprochene König? War Jesus der König? War Jesus der König, der auf dem Thron Davids sitzen soll? Für viele ist das ein Fragezeichen gewesen. Als der Engel Gabriel die Geburt von Jesus ankündigte, da bestätigte er, was die Propheten sagten. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Der Engel Gabriel zeigt wieder, dass diese beiden Bausteine zusammengehören. Das erste Kommen von Jesus war dazu da, um die Menschen zu retten. Er nahm die Strafe und die Schuld der Welt auf sich. Und wenn er dann als Richter wiederkommt, dann werden alle, die an ihn glauben, sein Angebot zur Befreiung von Schuld angenommen haben, die werden dann zu ihm gehören und nicht ins Gericht kommen, weil Jesus die Strafe auf sich bereits genommen hat. Jesus will auch dein und mein König sein. Er will, so wie er es in anderen Bildern gegeben hat, dein und mein Hirte sein. Und er lässt uns entscheiden. Es ist ein Angebot, das wir annehmen können. Er lässt uns die Freiheit. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob er König ist für dich, ob er dein König ist, dann reicht ein einfaches, ehrliches Gebet, das von Herzen kommt. Herr Jesus, sei du mein Herr, regiere du mein Leben. Und König Jesus wird dich ernst nehmen. Und das dritte Ereignis, das soll alles Bisherige übertreffen, was bisher geschehen ist. Und das ist mit dem kommenden König verbunden. Jahrtausende hat man davon gesprochen, wie Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Das war einfach ein Ausspruch, um die Größe Gottes auch irgendwo darzustellen. So wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Und jetzt sagt Jeremia, das ist noch gar nichts zu dem, was Gott noch tun wird. Und in Zukunft wird man sagen, dann, wenn es geschehen ist, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt hat und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hat. Und wir sind in der Situation, wo wir das miterleben dürfen, wo wir das mit beobachten dürfen, wie Gott hier diese Prophezeiung wahrmacht. Wir haben einen Teil hinter uns bereits, aber wahrscheinlich das Größte noch vor uns. Der Staat Israel wurde gegründet. Die Juden kommen aus aller Welt in dieses Land zum Teil zurück. Aber was nicht ist, Friede. Sie werden sicher wohnen, sagt der Prophet. Aber das ist jetzt alles andere als sicher wohnen. Also da steht noch vieles vor uns, nämlich das Größte, dass Gott dort Frieden schaffen wird. Etwas, was für Menschen einfach ganz natürlich betrachtet ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn man die Situation dort anschaut. Aber Gott wird dort ein sicheres Wohnen für sein Volk schaffen. Jeremia bekommt so einen Lichtblitz, als würde ein großer Scheinwerfer jetzt auf eine Situation dahin leuchten, was Gott mit seinem Volk vorhat. Es ist, als würde in einer dunklen Zeit, bevor das große Unwetter losbricht, bevor die Katastrophe hier alles mitreißt, dass die Wolken noch einmal kurz aufreißen und die Sonne das Land der Zukunft Gottes beleuchtet. Und es scheint, als würde Gott sagen, schau hin, hinter den dunklen Wolken deiner Gegenwart, da gibt es meine leuchtende Wirklichkeit. Und wenn wir Advent feiern, dann soll das einen Scheinwerfer auf den Mensch gewordenen Gott als Retter und als kommenden Richter und König bringen. Ursprünglich war ja Advent als Fastenzeit gedacht, als Zeit der Umkehr. Und daraus bildeten sich über die Jahrhunderte viele Bräuche und Traditionen. In allen Ländern gibt es da Verschiedenstes. Und ja, Traditionen und Bräuche, die haben eine ganz besondere Dynamik. Die bringen eines mit sich, dass der äußere Rahmen wunderschön geschmückt wird und immer noch ein bisschen mehr und der Inhalt dabei untergeht. Und mit der Zeit wurde aus Weihnachten, aus der Ankunft des Herrn, wurde das Fest der Familie und der Advent ein Einkaufsrummel. Und wenn ich so an manche Beratungsgespräche in den vergangenen Jahren denke, dann war die Erwartung mancher Menschen, die da kamen, auf das Fest der Familie nicht positiv geprägt. Ohne jetzt den Lockdown zu betrachten, bedeutete Adventzeit für viele Stress in der Arbeit, Firmenfeiern, die man kaum unterbringt terminlich, hasten durch Kaufhäuser auf der Suche nach geeigneten Geschenken und was wird Weihnachten bringen? Manche kamen zum Gespräch, weil sie die Katastrophen früherer Familienfeiern in diesem Jahr nicht mehr haben wollten, weil sie diese vermeiden wollten. Und beim Denken an Weihnachten, da steigt die innere Spannung bis ins Unermessliche, bis ins Unerträgliche. Wie wird dieses Jahr wieder werden? Wie kann ich die Familientreffen halbwegs überstehen? Andere wiederum haben Angst vor dem Alleinsein in dieser Zeit, der Einsamkeit dieser Tage, weil niemand kommt, weil es keine Familientreffen gibt. Und der Druck wird mit jeder Kerze, die am Adventkranz angezündet wird, ein Stückchen größer. Und so mündet für viele eine stressige Adventzeit in eine Zeit der enttäuschten Erwartungen. Mit Frust, Erschöpfung, Partys, mit übermäßigem Alkoholkonsum, mit Gewaltexzessen und zerstrittenen Familien. Das Fest der Familie. Und bereits zum zweiten Mal erleben wir jetzt einen Lockdown mit lautstarken Demos, mit Angst vor Ansteckung, mit bösen Gerüchten, Unterstellungen, warum dieses oder jenes so gemacht wird und mit Fake News. Habe ich euch jetzt die Stimmung verdorben auf Weihnachten, auf Advent? Natürlich, ich hoffe, ihr seid die Ausnahme, gibt es auch viele Menschen, die Advent und Weihnachten anders und sehr positiv erleben. Es ist eine gute Gelegenheit, unabhängig jetzt von Traditionen und Bräuchen, das eigene Leben auf den Prüfstand zu stellen. Auf welchen Wegen bin ich denn unterwegs und wohin werden die mich führen? Führt mich mein Tun in dieser Zeit näher zu Jesus, zu dem kommenden König hin? Oder hindert mich mein Tun, überhaupt mit ihm eine Begegnung zu haben? Habe ich überhaupt Zeit noch für ihn, weil ich so beschäftigt bin? Aktuell bekommen wir jeden Tag Nachrichten ins Haus geliefert, die vorwiegend die Pandemie zum Thema haben. Und jeden Tag werden wir mit Angst und Wut schürenden Informationen zugedeckt. Aber wir sollen uns davon nicht anstecken lassen. Wir sollen uns da nicht mitreißen lassen. Auch wenn wir Menschen um uns haben, deren Argumente und deren Handeln wir vielleicht nicht nachvollziehen können, die wir so nicht verstehen, warum sie diese Meinung haben, weil uns dieses Denken und Handeln vielleicht absurd vorkommt. Diese Person hat Gründe dafür. Es gibt Gründe. Unsere Gedanken und Meinungen dazu sollen uns aber immer wieder unter das Wort Jesu stellen. Auch im Gespräch mit andersdenkenden Menschen. Urteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Und dieses Jahr begleitet uns ja eine großartige Jahreslosung in dem Zusammenhang. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Auch mit Menschen, deren Handeln und deren Reden ihr absolut nicht versteht. Seid barmherzig. Und das traf mich gerade vor kurzem selber. Da sah ich einen Bericht im Fernsehen über Menschen, die wegen der ganzen Einschränkungen auf die Straße gingen. Und da gab es Plakate und starke Rufe mit Morddrohungen für bestimmte Menschen. Und das artete dann in Randale aus und mit starken Beschädigungen auf dem Weg dieser Demonstration. Und ja, das hat mich ziemlich aufgeregt. Wie kann man nur? Was sind das für Menschen? Und dann traf mich ein Gedanke, der hat mich erschüttert. Jesus liebt diese Randalierer genauso wie dich selber. Und er ist auch für diese Menschen am Kreuz gestorben. Er ist in die Welt gekommen und für diese Menschen auch gestorben, auch für ihre Schuld. Und nachdem mich dieser Gedanke getroffen hat, da hat mich auf einmal Friede erfüllt. Da bin ich ruhig geworden. Ich sitze im gleichen Boot. Ich gehe vielleicht nicht randalieren, aber ich bin auch vor ihm schuldig geworden und er ist für mich in die Welt gekommen. Menschen, die anders denken und handeln, soll ich nicht verurteilen, das darf ich dem kommenden Richter überlassen. Aber ich darf für diese Menschen, die ich nicht verstehe, ins Gebet gehen. Die brauchen mein Gebet. Sie kennen vielleicht diesen gnädigen Gott gar nicht. Und auch wenn es manchmal aussieht, als würde die Welt den Bach runtergehen, keine Hoffnung mehr da sein, Jesus Christus ist König und Herr. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Er kommt zu seiner Zeit, er wird Richter sein, er wird König sein. Und das kann uns ruhig machen, weil alles in seiner Hand ist und er hat alles im Griff. Und was meine eigene Schuld und mein Versagen betrifft, er selber hat die Schuld für mich bezahlt. Ich darf mit Freude auf sein Kommen warten und mit Freude Advent feiern und Weihnachten feiern. Denn er hat gesagt, siehe, ich komme bald. Amen.